Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Schader-Podcast in guter Gesellschaft. Mein Name ist Stella Lorenz, ich bin wissenschaftliche Referentin hier in der Schader-Stiftung und neben mir sitzt mein Co-Host
Benjamin Stehl, hallo.
Und wir freuen uns ganz, ganz besonders heute, denn uns gegenüber sitzt Professor Dr. Sebastian Konrad, der diesjährige Schader-Preisträger.
Hallo, freut mich.
Ganz herzliche Glückwünsche von unserer Seite zu diesem Preis.
Vielen Dank, das ist nett.
Und wir setzen uns heute ein bisschen damit auseinander, warum Sie diesen Preis überhaupt erhalten, für was Sie den bekommen. Und ich stelle Sie kurz vor, Sie sind Historiker, Sie sind Professor für Neuere Geschichte an der FU Berlin und eben in diesem Jahr unser Preisträger, haben Geschichte, Japanologie und VWL studiert in Bonn, in Osaka und in Berlin. Und nach der Promotion waren Sie Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin, waren Gastprofessor an der École des Hautes Études in Paris, Gastwissenschaftler an der Uni in Kalifornien, in Santa Barbara und 2007 unter anderem auch in Florenz in Italien als Professor für Geschichte am Europäischen Hochschulinstitut dort. Seit 2010 sind Sie jetzt an der FU. Und leiten außerdem noch den Masterstudiengang Global History. Das ist ein gemeinsamer Studiengang der FU und der Humboldt-Universität zu Berlin. Das ist super beeindruckend und wir werden da auch noch gleich sehr ins Detail gehen. Aber wir beginnen immer mit einem festen Punkt in unserem Podcast.
Ganz oben auf dem Schreibtisch.
Genau, die erste Kategorie oder das erste Segment in unserem Podcast heißt, was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch? Und da stellen wir oder wollen wir von unseren Gästen immer wissen, was sie dann quasi direkt nach der Aufnahme beziehungsweise in ihrem Fall jetzt morgen nach der Verleihung des Schader-Preises als erstes in Angriff nehmen werden.
Ich fange mal damit an, was ich gerade lese. Ich habe also gerade als letztes ein Buch gelesen, Breakneck heißt es, zur jüngsten Entwicklung in China der letzten 15 Jahre und habe außerdem auf dem Schreibtisch ein Buch zur Geschichte Armeniens, wo ich kürzlich einen Vortrag gehalten habe. Also das sind die Dinge, mit denen ich mich gerade beschäftigt habe.
Wunderbar, vielen Dank.
Bitteschön.
Wir haben ja gerade schon verraten, Sie sind Historiker und Ihr Schwerpunkt ist Globalgeschichte. Wie würden Sie denn in aller Kürze erklären, womit Sie sich genau auseinandersetzen? Vielleicht für jemanden, der nicht genau weiß, was Globalgeschichte eigentlich bedeutet. Das ist ja auch ein relativ weites Feld. Was machen Sie?
Ja, also zunächst mal kann man sagen, also dass normalerweise, wenn man in Deutschland in die Schule geht oder auch an der Universität, dass man eigentlich, wenn man Geschichte studiert zum Beispiel, im Wesentlichen deutsche Geschichte lernt. Und also in der allgemeinsten Formulierung würde man sagen, Globalgeschichte geht darüber hinaus, schaut sich andere Regionen an, Geschichte passiert nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Teilen der Welt. Das ist sozusagen die, sagen wir mal, the most basic Definition, wenn man so möchte. Allerdings geht es in der Regel dann darüber hinaus. Also ein besonderes Interesse von Globalgeschichte richtet sich auf die Verflechtung, auf die verschiedenen Beziehungen, Austauschbeziehungen, die Mobilität von Dingen, von Personen, von Ideen, also die konkreten Beziehungen. Und noch einen Schritt darüber hinaus schaut man, inwiefern globale Prozesse kausal wirksam werden. Also wenn wir uns Entwicklungen in einem Land anschauen, dann sind die Ursachen nicht nur lokal zu finden, sondern sie sind in der Regel, gibt es also unterschiedliche Ebenen und die reichen bis hin zu globalen Prozessen. Also Globalgeschichte in diesem Sinne, wenn man es jetzt stärker methodisch fasst, geht drum, da geht es dann darum, konkrete Ereignisse aus diesen externen oder globalen Faktoren heraus zu erklären.
Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, in der Schule lernt man oft nur deutsche Geschichte oder aus einer deutschen Perspektive zumindest. Wie war das denn bei Ihnen? Kam dieses Defizit oder war dieses Defizit für Sie ein Grund, eher in die Globalgeschichte einzusteigen? Wo kam das Interesse für Geschichte bei Ihnen her?
Na, das Interesse für Geschichte ist bei mir zunächst auch, wie bei den meisten, dann einfach für deutsche Geschichte. Also ich habe ein Interesse an deutscher Geschichte entwickelt. Wie gesagt, also im Schulunterricht kriegte man eigentlich kaum etwas anderes geboten. Das Interesse dann, also ich habe dann zur japanischen Geschichte promoviert. Und das hatte mit einem Zufall zu tun. Ich habe ein Jahr lang mit einer japanischen Familie zusammengelebt. Und dadurch kam ein Interesse, was es vorher gar nicht gab, was dann sich aber schnell entwickelt hat. Ja, also mein, mein Vater hat schon zu Indien gearbeitet. Es gab sozusagen also schon so eine grundsätzliche Offenheit gegenüber außereuropäischen Gesellschaften und Themen sicher. Das ist sicher ein Hintergrund. Und natürlich ist es auch der allgemeine Zeitgeist. Also als ich angefangen habe zu studieren, Ende der 80er Jahre, also da kommen wir schon in die Phase, in der zunehmend Globalisierung eine Rolle spielt. Das war sicher auch so ein Hintergrund, der mir damals sicher nicht so bewusst war. Also so, insofern gab es sozusagen strukturelle Faktoren, aber es gab auch dieses zufällige Ereignis, dass ich da persönliche Beziehungen aufgebaut habe, die immer noch bestehen und die mich dann zum Studium der Japanologie, der Sprache, der Tausenden von Schriftzeichen und auch der japanischen Geschichte gebracht haben.
Das heißt, Sie sprechen und lesen und schreiben fließend?
Also ich spreche und lese, und aber ich schreibe nicht, ja.
Auf Japanisch. Das finde ich sehr bewundernswert. Ja. Wann waren Sie zuletzt dort?
Ich war jetzt im Herbst, im letzten Herbst war ich 6 Wochen in Tokio.
Ach, so lang auch dann. Das heißt, Sie sind regelmäßig noch irgendwie auch involviert, so ein bisschen in die japanische Geschichte der Gegenwart sozusagen.
Und also ich bis Covid war ich jedes Jahr mindestens einmal in Japan. Dann gab es ein paar Jahre Unterbrechung. Jetzt war es ein etwas längerer Aufenthalt. Also ich versuche schon, den Kontakt auch mit den KollegInnen dort aufrechtzuerhalten und auch zu merken, was dort diskutiert wird. Und es war interessant. Also wir hatten Debatten auch über die Dynamik der Erinnerungspolitik. Dann haben die dort gleich so ein Sonderheft gemacht, für das ich dann auch was geschrieben habe. So, also es gibt diese Beziehungen sind nach wie vor da, zum Glück. Und die sind mir wichtig.
Ihr großer Schwerpunkt jetzt vor allem in den letzten Jahren war ja Postkolonialismus. Wo kam dieser Schwerpunkt her? Hat das in Japan schon begonnen, dass Sie sich damit beschäftigt haben, oder ist das nochmal ganz woanders entstanden?
Also jetzt in meiner Biografie, wenn man so sagen möchte, ist der Schwerpunkt Globalgeschichte jünger. Diese postkolonialen Zugänge sind älter, das geht in die 90er Jahre zurück. Ich habe damals über Deutschland und Japan im Vergleich nachgedacht und interessant. Also ja, und postkoloniale Ansätze waren wichtig für mich, um diese beiden Gesellschaften im Vergleich sich anzuschauen. Also das hat in gewisser Weise eine lange Tradition. Manchmal, also in meiner eigenen Praxis bleiben diese postkolonialen Ansätze wichtig, auch in meinen globalgeschichtlichen Arbeiten. Es gibt aber auch Leute, die Postkolonialismus und Globalgeschichte als Gegensätze betrachten. Also es ist ein sehr komplexes Feld. Es ist nicht so, dass das unmittelbar das eine ins andere übergeht.
Das sehen Sie aber anders, diese Trennung? Oder?
Ja, also sagen wir so, also wenn man es mal so ganz schematisch sagt, kann man sagen, in der Globalgeschichte gibt es Leute, die vor allem die wirtschaftliche Integration in den Vordergrund rücken. Die anderen, die eher Imperien als die Triebkräfte der Globalisierung in den Vordergrund rücken. Und je nachdem ist der Schwerpunkt eher auf den Ungleichheiten, die Imperien mit sich bringen, Imperialismus, Rassismus und so weiter, oder aber auf den unsichtbaren Händen, die den Markt regeln und wo dann eben diese stärker politisierten Unterschiede weniger wichtig sind. Also das sind schon so zwei Richtungen, und für mich bleibt Politik, bleiben Imperien, Imperialismus wichtig, wenn ich mir globalgeschichtliche Prozesse anschaue.
Der Kolonialismus ist ja eine Zeit, die viele Gesellschaften oder viele Länder auch jetzt noch umtreibt, und vor allem der Umgang damit. Also gerade viele westliche Länder, die kolonialisiert haben, tun sich aus meiner Sicht noch manchmal sehr schwer mit dem Umgang. Mhm. Woran liegt das? Und sehen Sie da vielleicht auch eine Veränderung, eine positive, dass das sich langsam wandelt?
Also das wandelt sich auf jeden Fall, ja. Also zunächst mal, also es wandelt sich auch deshalb, weil lange Zeit in vielen Ländern die Erinnerung an das Imperium eigentlich eine positive Erinnerung war. Also wenn wir nach Portugal schauen, Großbritannien im Grunde zum Teil bis jetzt, ist es häufig ein positiv aufgeladener Teil der Geschichte und ist Teil der Erinnerung an nationale Größe. Und dass Kolonialismus, auch die Imperien jetzt so kritisch gesehen werden, das ist die eine Veränderung. Und die zweite Veränderung ist, dass diese Bereitschaft, eben kritisch sich mit der eigenen imperialen Geschichte auseinanderzusetzen, auch tatsächlich wächst, eigentlich überall, würde ich sagen. Warum tun sich Gesellschaften damit so schwer? Also nun ja, weil es eben ein liebgewonnenes Selbstverständnis hinterfragt, weil Gewohnheiten da ja unterminiert werden. Also das ist eigentlich überall so. Ich meine, selbst in Deutschland, wo man ja gelernt hat, sehr kritisch mit der Geschichte des Nationalsozialismus umzugehen und das eigentlich Teil des gesellschaftlichen Selbstverständnisses geworden ist, war 1995, glaube ich, war es, als die Wehrmachtsausstellung auch die Beteiligung der Wehrmacht und der ganz normalen Soldaten in Anführungszeichen an den Verbrechen an der Ostfront und auch im Holocaust dokumentiert hat. Also das stieß auf ungeheuer starken Widerstand. Also selbst also in einem Land, was eigentlich seine kollektive Identität in gewisser Weise auf eine negative Erinnerung aufgebaut hat. Also insofern kann man das, glaube ich, sehr schnell sehen, dass das in den anderen Ländern auch nicht so anders ist. Also das ist der eine Grund. Gut, zweitens spielen sicher auch noch ganz konkrete juristische, ökonomische Aspekte eine Rolle. Also das sieht man auch am deutschen Umgang mit den ehemaligen Kolonien. Also dass die Reparationszahlungen an Namibia, über die ja verhandelt wird, die werden bewusst nicht als Reparation bezeichnet, weil man Sorge hat, dass dann auch andere Länder kommen könnten. Tansania, aber auch Polen oder Griechenland, die auch solche Forderungen stellen. Also diese Schwierigkeiten sind nicht nur auf dieser Identitätsebene zu finden, sondern eben auch auf dieser stärker materiellen, juristisch-ökonomischen Ebene, die das dann erschweren. Und das gilt für viele andere Länder auch. Also gerade die Frage von Wiedergutmachungszahlungen, Reparationen spielt eine große Rolle.
Gibt es da was, was Sie sich wünschen würden für den künftigen Umgang, vielleicht insbesondere Deutschlands, mit den ehemaligen Kolonien oder Entwicklungen, die Sie antizipieren?
Also ich glaube, das eine ist die Frage der, wie man die Erinnerung gestaltet. Und da ist es, denke ich, schon so, dass in Deutschland ein Ort, an dem die koloniale Erinnerung ja kritisch aufbereitet wird oder auch wahrgenommen werden kann, fehlt. Also das ist, denke ich, etwas, was irgendwann auch kommen wird. Also da denke ich eigentlich, dass ja, das werden wir erleben. Das ist auch umstritten, wie wir wissen. Also auch da gibt es in der breiteren Gedenkstätten-Szene sozusagen Widerstände dagegen. Aber ich glaube, das wird kommen. Die andere Frage ist, wie die Beziehung zu den Ländern selber gestaltet wird. Und das ist auch sicher gar nicht einfach. Also auch da sehen wir ja sowohl bei den Verhandlungen mit Namibia als auch in Tansania. Aber nehmen wir mal das namibische Beispiel, dass die deutsche Seite bereit ist, für den Völkermord an den Herero tatsächlich auch eine Form von Wiedergutmachung zu zahlen, dass es aber sehr komplex ist, weil die Herero dort nicht in der Regierung vertreten sind, die deutsche Regierung aber nur mit der Regierung verhandelt. Also wir sehen, wie kompliziert diese Situation ist. Also da wäre ja einfach die Hoffnung, dass da Wege gefunden werden, die tatsächlich ehemals Geschädigten dann ja auch zu Gesprächspartnern werden zu lassen.
Der springende Punkt. Im nächsten Segment wollen wir uns einem Ihrer Themenbereiche nochmal vertiefend widmen. Und zwar arbeiten Sie ja aktuell an einem Buchprojekt zur Geschichte des Körpers im globalen Zeitalter. Und dabei argumentieren Sie ja, dass der menschliche Körper seit dem späten 19. Jahrhundert kein bloßes Naturprodukt mehr ist, sondern eben zunehmend als formbares Projekt wahrgenommen wird, an dem aber auch soziale Ungleichheit, Macht und Identität ausgehandelt werden. Und dazu möchte ich fragen, woher das eigentlich kam. Also wie kam es dazu, dass Menschen anfingen, eben ihren Körper als Objekt der Optimierung und auch als Statussymbol zu begreifen? Ja, welche vielleicht auch ökonomischen oder globalen Umbrüche haben diesen Wandel ausgelöst?
Ja, also das ist ein Prozess, der im späten 19. Jahrhundert, würde ich sagen, sich intensiviert und bis heute beschleunigt hat, der allerdings nicht da angefangen hat. Also man kann lange in die Geschichte zurückgehen und sehen, wie Menschen versucht haben, an ihrem Äußeren etwas zu verändern. Also die Wandelbarkeit oder die Plastizität des menschlichen Körpers ist keine neue Erfindung. Also sei es die Perücken im europäischen Barock oder die abgebundenen Füße in China, ist ja eine Tradition, die geht ja bis in die Song-Zeit etwa zurück. Also das gibt es schon sehr lang. Also insofern ist es nicht grundsätzlich etwas Neues, Aber ich würde schon argumentieren, dass der Stellenwert sich verändert hat und die Bedeutung insgesamt, die gesellschaftliche Bedeutung zugenommen hat. Und ja, Sie fragen nach den Gründen, den Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also einerseits glaube ich, Einschätzung ist, dass die zunächst mal der Stellenwert des Körpers für die eigene Identität, für die Subjektivitätsentwürfe in seiner Bedeutung zugenommen hat. Das hat auch damit was zu tun, dass andere Angebote, also sagen wir mal die Religion, ja, etwa in ihrer Bedeutung nachgelassen haben. Also das ist auch eine Ablösung und man kann sagen, seit dem späten 19. Jahrhundert davon sprechen, dass immer stärker der Körper und damit in gewisser Weise, das ist auch interessant, auch das Äußerliche, ja, also zu dem Ort wird, an dem Subjektivität sozusagen gestaltet wird. Also heute schreiben viele Menschen qua Tattoo, sagen wir mal, ja, die schreiben sozusagen Identitätsmarke auf ihre Oberfläche und die Subjektivität wird eben nicht mehr ausschließlich durch die Innerlichkeit bestimmt oder definiert. Also das ist, glaube ich, schon eine Verschiebung. Ja, das ist auch da nicht so, dass es vorher ganz anders war und jetzt so, aber es ist eine deutliche Gewichtsverschiebung, das kann man, glaube ich, schon sagen. Welche anderen Faktoren spielen da rein? Also auf jeden Fall natürlich die mediale Revolution, also die Erfindung der Fotografie ist ganz zentral, dann auch natürlich des Films später, dann des Fernsehens, also man kann im Grunde da jeweils so fast Zäsuren ausmachen, die zeigen, wie diese Vervielfältigungsmöglichkeiten das Bild des Körpers verändert haben. Man muss sich ja klar machen, dass bis ins späte 19. Jahrhundert hinein niemand im Grunde wusste, ob eine andere Person wirklich groß oder klein ist, schön oder nicht so schön, strahlend, ja, oder wirklich, also man wusste ja eigentlich gar nicht wirklich, wie andere Personen aussehen und man konnte sich eigentlich nur im Nahbereich vergleichen, ja, im eigenen Dorf. Und plötzlich ist es so, also zunehmend dann, also vor allem mit der Presse und den Bildern, die da abgelichtet werden, dass man plötzlich, dass die Vergleichsmöglichkeiten zunehmen. Und diese Vergleichbarkeit spielt eine ganz zentrale Rolle. Die wird immer größer und später dann, sagen wir mal, im Zeitalter des Fernsehens, wenn die ganze Nation davor sitzt, wenn bestimmte Shows gezeigt werden, Schönheitswettbewerbe, sagen wir mal, oder so, dann plötzlich ist so eine Vergleichbarkeit da und man sieht zum Beispiel, dass zum Beispiel alle Frauen, die auf so einem Schönheitswettbewerb auftreten, weiß sind. Dabei sieht man in der eigenen Stadt, dass es gar nicht so ist. Also da kommen plötzlich Dynamiken hinein. Und das sehen wir natürlich in der Gegenwart erst recht mit den sozialen Medien, jetzt mit der künstlichen Intelligenz, also wie dieser mediale Wandel diese Entwicklung befördert und verstärkt. Und das, Sie sprachen die Ökonomie an, das spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle. Also von Anfang an, also das heißt, also seit dem späten 19. Jahrhundert ist die Kosmetikindustrie einer der Triebkräfte, die auch sehr früh schon, also spätestens in den 1920er Jahren verkaufen die großen Firmen, die amerikanischen, französischen Firmen, auch so eine Firma wie Shiseido in Japan, verkaufen schon transnational, verkaufen also weit über ihren eigenen, die Grenzen der eigenen Nation hinaus. Also diese Kommodifizierung der Schönheitsprodukte, im Grunde dann eben auch der Körperbilder selber, die geht schon sehr früh los und wird eben vor allem von Anfang an relativ schnell global.
Und so wie ich Sie verstehe, ist da der westliche Einfluss auf diese Körperideale ja scheinbar auch enorm. Also Sie sprachen Medien generell an, wahrscheinlich auch Hollywood-Filme oder Filme aus der westlichen Welt. Sie haben westliche Firmen angesprochen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass man da auch so eine postkoloniale Komponente mitdenken kann. Was allerdings ja auch oft in dieser Debatte genannt wird, ist so ein bisschen dieses Narrativ von Emanzipation oder von einer generell vielleicht emanzipatorischen Selbstoptimierung. Und das wirkt erstmal wie ein, wie ein Paradox eigentlich, dass es auf der einen Seite irgendwie um Emanzipation und jeder kann so leben, wie er das möchte oder auch aussehen, wie er das möchte. Und aber demgegenüber ja schon auch irgendwie ein sozialer Druck und wahrscheinlich auch eine globale Ungleichheit steht. Wie lässt sich das auflösen oder wie betrachten Sie diese für mich jetzt erstmal als gegenseitige Pole erscheinenden Punkte in dieser Debatte?
Ja, ja, also genau so, so ist es. Ist, also diese Diskussion geht, wenn man es so zusammenfasst, von drei so großen ja, Gegenüberstellungen aus. Also sind die Schönheitsvorstellungen, die da produziert werden, inklusive der Produkte, die da vermarktet werden, Ausdruck der Herrschaft des Patriarchats? Oder gibt es Möglichkeiten, sich dadurch auch davon zu befreien? Zweitens, ist es der Kapitalismus, der das im Grunde mit der Marktlogik sozusagen durchsetzt und da gar nicht so recht einen drinnen ist? Oder gibt es eben Möglichkeiten auch der Agency, sagen wir mal, ja, die damit auch ausbricht? Und drittens, was Sie angesprochen haben, sind das imperiale Bilder. Ist es im Grunde eine Form des Kulturimperialismus, der man sich auch kaum entziehen kann? Oder gibt es ganz unterschiedliche Praktiken, mit dem Körper umzugehen, ihn zu gestalten, auch Schönheitsvorstellungen, die sich eben davon lösen und gar nicht dem westlichen Modell entsprechen? Und bei allen diesen Gegenüberstellungen gibt es sozusagen beide Pole gleichzeitig, würde ich sagen. Also wenn wir mal diese letzte Polarität sozusagen anschauen, da würde man sagen, dass es... Also zum Beispiel mal ein konkretes Beispiel genannt. Also die seit den 20er Jahren werden diese Whitening Creams, also diese Weißmachcremes verkauft, also in Südasien, in Ostasien, in Afrika auch. Und die liest man natürlich ganz schnell als Versuch der Angleichung an ein westliches Schönheitsideal. Gleichzeitig wissen wir aber aus anthropologischen und auch historischen Studien, dass in vielen Gesellschaften, vorkolonialen Gesellschaften, schon längst hellere Haut privilegiert wurde, geschätzt wurde. In manchen Fällen, wie zum Beispiel im japanischen Fall, ja, gab es diese Tradition, sich bei Frauen die Haut im Gesicht ganz weiß zu schminken. Die Zähne schwarz übrigens. Das heißt also, und das, da gibt es auch Untersuchungen für zum Beispiel Südafrika, die auch zeigen, also dass auch schon in der Vorkolonialzeit diese Präferenz für hellere Haut da war. Also insofern ist es häufig so, dass es ineinander übergeht. Also im imperialistischen Zeitalter verstärkt dann also die Hegemonie, mit der Weisheit etabliert wird als Norm, verstärkt nochmal Dinge, die vielleicht auch schon lokal angelegt sind. Und schließlich noch ein Satz, also es gibt natürlich auch immer Widerstände oder gegenläufige Tendenzen. Erstens sind die städtischen, vor allem Eliten, aber überhaupt die städtische Bevölkerung viel stärker diesen Standardisierungsprozessen ausgesetzt. Häufig ist es dann im Hinterland, in den Dörfern viel weniger der Fall. Aber es gibt eben auch diese regelrechten Gegenbewegungen, ne? Also Black is Beautiful, sagen wir mal, in den 70er Jahren oder... Body Positivity wäre ein anderes Beispiel aus der jüngeren Zeit. Oder man könnte im Grunde auf eine Weise selbst diese Faszination für die K-Pop-Ästhetik dazufügen, die jetzt nicht so sehr als Widerstand daherkommt, weil sie ja ganz aus der Marktlogik heraus sozusagen reüssiert, aber sie ist trotzdem ja auch ein Gegengewicht zu bestimmten, sagen wir, westlichen Vorstellungen von Körperästhetik. Also insofern sind das immer Aushandlungsprozesse, die natürlich in einem Raum stattfinden, der von klaren Hierarchien geprägt ist, aber auch nicht vollkommen determiniert ist.
Super interessant. Also ich glaube, man merkt total, dass das ein ganz komplexes Feld ist, auch ein weites Feld und dass das unheimlich interessant sein muss, in all diese Bereiche so ein bisschen die Forscherfühler auszustrecken, habe ich den Eindruck. Wir kommen schon fast zum Schluss. Uns interessiert immer ganz besonders, wo sich unsere Gäste informieren, vielleicht auch ein bisschen, nicht zerstreuen, aber wo man sich gut und gut gelaunt informieren kann über das jeweilige Themenfeld. Haben Sie ein oder zwei Medientipps für uns? Podcasts, die Sie gerne hören in Ihrem Fachbereich, Zeitschriften, ähnliches, Dinge, die Sie die Sie wirklich gut finden, die Sie empfehlen könnten, wenn man sich jetzt vielleicht mehr in die Materie einfuchsen möchte?
Das ist gut formuliert. Gut gelaunt informieren. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut beantworten kann. Also, Twitter war früher für mich, aber seitdem der Verrückte das übernommen hat, bin ich davon abgekommen. Also insofern ist das jetzt für mich keine Quelle mehr. Stattdessen habe ich so ein paar Substack-Newsletter abonniert, die für mich informativ sind. Also jetzt, wenn ich wirklich ums Fachliche geht, dann schaue ich schon in so die wichtigsten Zeitschriften rein. Gar nicht so viele, der American Historical Review wahrscheinlich die wichtigste. Und sonst, im Grunde ist es so, dass ich das meiste irgendwie so aufsauge, so höre von, also gerade an der Universität hat man ja viel Kontakt mit Studierenden, DoktorandInnen, Postdocs und permanent hört man von irgendwas, was in dem Feld passiert, in dem Feld. Also eigentlich ist das ist jetzt noch kein guter Tipp, ja, für andere, aber das ist
ab an die Uni.
Für mich wahrscheinlich die beste, schnellste und sozusagen aktuellste Form, mitzukriegen, was los ist.
Entweder oder. Ja, zum Abschluss des Podcasts machen wir immer noch mal eine Entweder-oder-Runde. Das heißt, wir stellen Ihnen jetzt zwei Optionen und Sie müssen sich dann in kurzer Zeit für eins der beiden entscheiden. Wir sind aber so gnädig, dass wir Ihnen zwei Joker überlassen. Also falls Ihnen das Entweder-oder bei einer bestimmten Frage nicht gelingt oder sehr schwer fällt, haben Sie zwei Joker, die
okay.
Sie ziehen können.
Das beruhigend schon mal.
Schreiben oder sprechen?
Sprechen.
National- oder Globalgeschichte?
Globalgeschichte.
Archiv oder Feldforschung?
Na ja, Archiv. Als Historiker wäre es dann das Archiv.
Kolonialismus erinnern oder hinter sich lassen?
Erinnern.
Geschichte erklären oder kritisieren?
Also da beides, aber ich würde trotzdem erklären sagen.
Wissenschaft für die Fachwelt oder für die Öffentlichkeit?
Auch beides, aber ich sage trotzdem für die Fachwelt.
Komplexität aushalten oder zuspitzen?
Zuspitzen.
Bibliothek oder Reise?
Reise.
Buch oder Podcast?
Buch.
Neutralität oder Haltung zeigen?
Haltung.
Lange Argumente oder kurze Thesen?
Die These.
HistorikerInnen als BeobachterInnen oder als AkteurInnen?
Als BeobachterInnen.
Selbstliebe oder Selbstoptimierung?
Joker.
Morgens arbeiten oder abends produktiv sein?
Morgens arbeiten.
Berlin oder Osaka? Oder Florenz?
Berlin.
Spannend. Das hätte ich gar nicht erwartet.
Ach so,
ja. Ja, ich hätte, dadurch, dass wir so viel über Japan am Anfang gesprochen haben, dachte ich so, bestimmt sagt der Osaka.
Ah, nee. Also erstens mal in Japan, ich habe zwar in Osaka mein erstes Studienjahr verbracht, aber inzwischen bin ich immer in Tokio. Also insofern müsste ich Tokio sagen. Aber ja, ich bin da wahnsinnig gern, das ist großartig da, aber wenn ich, also leben würde ich doch lieber in Berlin. Ja. Ich meine, ja, ich habe einfach wirklich das Glück, dass ich so viel unterwegs sein kann, dass ich häufig eingeladen werde überall hin. Insofern, das ist im Moment für mich die optimale Strategie, an einem Ort zu sein, der selber relativ, also für deutsche Verhältnisse relativ international ist, aber dann
das ist
reisen zu können.
Sie haben gerade eben schon im Entweder-Oder sich für die Haltung entschieden, bei der Neutralität oder Haltung. Meine allerletzte Frage schließt so ein bisschen daran an, was für eine Verantwortung sehen Sie denn für Ihre Zunft? Sollten HistorikerInnen Gegenwart und Zukunft mitgestalten und wenn ja, wie?
Also warum ich vorhin Haltung und nicht Gestaltung gesagt habe, hat auch damit zu tun, dass lange Zeit überhaupt WissenschaftlerInnen oder vor allem Wissenschaftler der davon ausgegangen sind, dass ihre Stimme wahnsinnig einflussreich ist, wahnsinnig, also wichtig ist auch als, also ich erinnere mich so an Texte, aber das ist jetzt schon natürlich eine Weile her, in denen Historiker davon ausgingen, dass sie die Ärzte ihres Volkes, die Lehrer ihres Volkes sein und so. Und das ist meines Erachtens eine totale Überschätzung. Also im Grunde sehen wir sehr schnell, dass viele der Thesen, die wir WissenschaftlerInnen formulieren, dass die sehr stark geprägt sind vom Zeitgeist. Wenn wir da 30 Jahre später darauf zurückschauen, sehen wir sofort, wie stark das mit den Zeitläufen zu tun hat. Also in gewisser Weise sind wir eher Seismographen dessen, was passiert, als die, die das wirklich shapen, sozusagen prägen. Ja, so würde ich sagen. Also in gewisser Weise ist deshalb, also das ist eine Formulierung der Bescheidenheit, so würde ich das sehen, nicht davon auszugehen, dass man auch durch die eigenen Interventionen die Gesellschaft verändern kann. Also so, gleichzeitig ist es aber wichtig, meines Erachtens schon wichtig, auch Stellung zu nehmen. Also das heißt nicht, dass man ja sich als rein beschreibende oder analysierende Person verstehen sollte, sondern idealerweise auch Stellung nehmen. Ja, wenn das gut läuft, kann man das verbinden. Es gibt, man sieht ja das Spektrum unter den KollegInnen, also bei manchen ist es ganz zurückgenommen, beschreibend, der Versuch ganz sachlich zu sein, andere sind im Grunde mehr aktivistisch fast schon tätig. Da hat jeder ihre eigene Balance vielleicht und meine liegt jetzt weder bei dem einen oder dem anderen Extrem. Ich würde gerne dabei bleiben, dass ich unterschiedliche Seiten sehen kann und einbeziehen und trotzdem aber dann eine Position habe.
Vielen Dank für die Einordnung und überhaupt vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie sich hier drauf eingelassen haben. Auch noch am Tag der Preisverleihung, jetzt können wir das ja verraten, wir sind quasi direkt davor und danke für das tolle Gespräch.
Ich bedanke mich auch, vielen Dank. Ja.
Und dann bleibt mir eigentlich noch zu sagen, ich freue mich, wenn ihr bei unseren anderen Podcast-Folgen mal reinhört. Wir haben immer wieder super spannende Gäste. Schaut auf unseren Kanälen vorbei, auf Instagram, auf unserer Website, auf LinkedIn, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
Tschüss.
Macht's gut. In guter Gesellschaft ist der Podcast der Schaader Stiftung. Moderation und Redaktion Stella Lorenz und Benjamin Stehl. Produktion Cedric Faust. Musik Maximilian Scheik-Youssef.